Wir sind dem Herrn dankbar für sein teures und heiliges Wort. Welche Verantwortung mit der Verkündigung des Wortes verbunden ist, kann kein Mensch ermessen. Selbst die engsten Freunde und Brüder können nicht ermessen, was es bedeutet, Rechenschaft vor Gott abzulegen an jenem Tage für das, was wir gepredigt haben. Dennoch haben wir die Gewissheit, wie Bruder Branham damals sagen konnte, oder viele Stimmen ihm sagen konnten und ausrufen, darauf ruhen wir aus. Er konnte nämlich sagen, ich habe genau das Gleiche gepredigt, was Paulus gepredigt hat. Die Botschaft Gottes ist nichts anderes als das, was schon in der Bibel steht, aber jetzt durch den Geist Gottes neu geoffenbart und auf den Leuchter gestellt worden ist. Ich bin Bruder Sieg dankbar und hoffe, dass er ausgesprochen hat, was viele von uns denken und empfinden. Wenn das nicht so wäre, bliebe ich gern zu Haus. Oft genug habe ich's dem Herrn schon gesagt. Ich habe mehr gepredigt wie viele andere und möchte gern das Schwert des Geistes niederlegen. Aber vorher möchte ich die Gewissheit haben, dass Gott jemanden gerufen und gesetzt und gesandt und beauftragt hat. Wenn ich das heute zu wissen bekäme, säße ich morgen schon unter den Zuhörern. Aber wenn es nur Menschen sind, die viele Jahre nicht zu sehen und nicht zu hören waren und dann plötzlich aus einer Situation für sich Kapital schlagen und das Aushängeschild Bruder Branhams oder der Botschaft missbrauchen, dann ist das wirklich nichts anderes als das, was Korah und Dathan und viele andere auch gemacht haben. Ich hatte zumindest 2, 3 Gelegenheiten aus der Zeit in die Ewigkeit zu gehen. Die eine damals, als ich nach Indien sollte und den Flug fest gebucht hatte von Bombay nach Madras und der Herr durch eine laute Stimme sagte, sage den Flug ab. Das war alles vorbereitet, die Seele gemietet und bekannt gegeben. Aber die Zeit meines Abscheidens war noch nicht da. Ihr wisst, das Flugzeug, mit dem ich hätte fliegen sollen und geflogen wäre, wenn keine Mahnung gekommen wäre, ist mit 96 Passagieren in Flammen beim Start aufgegangen und nicht einer ist lebend herausgekommen. Und das Zweite war zumindest die Sache mit der Malaria, wo menschlich absolut keine Hoffnung war und Gott hat alles wohlgemacht. Und sicher, das kommt jetzt für mich natürlich auch überraschend, aber gern denkt man dann doch an Erlebnisse zurück, wo Gott sichtbar und spürbar seine Hand über einen Menschen gehalten hat. Und so bin ich dankbar, dass ich hier sein darf, um sein teures und heiliges Wort zu verkündigen. Bis ans Ende wird Gott die Seinen in seinem Worte erhalten. In Deutungen werden alle verstrickt, die sich vom Worte Gottes abwenden. Und das verhüte Gott. Wir wissen, was die erste Auslegung im Garten Eden mit sich brachte, nämlich Trennung von Gott und Tod. Dasselbe wird die letzte Auslegung noch bringen. Und sie kann dekoriert sein mit Bibelsprüchen von oben bis unten und mit Zitaten Bruder Brenhams von rechts und von links. Es nützt nichts. Die Verkündigung muss in der Gesamtheit übereinstimmen. Nicht nur ein Wort, sondern in der Gesamtheit. Möge Gott uns nun heute segnen. Wir sind allerdings darüber betrübt, wenn wir hören, dass Menschen, die das wahre Wort jahrelang hörten, sich dann abwenden. Das ist eine Betrübnis, die man kaum ertragen kann. Aber wir müssen schlussendlich Gott alles überlassen und wissen, dass er es wohlmachen wird und das Ende wird dann sicherlich gekrönt werden. Ich möchte zwei Worte vor dem Gebet lesen. Das erste aus Apostelgeschichte, Kapitel 1. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 4. Vielleicht darf ich darum bitten, dass wir dabei aufstehen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, von Vers 4. Als er so mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, sich von Jerusalem nicht zu entfernen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so lauteten seine Worte, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, und zwar nicht lange nach diesen Tagen. Das zweite Wort aus dem Propheten Sacharja, dem 10. Kapitel, Vers 1. Sacharja, Kapitel 10, Vers 1. Bittet den Herrn um Regen zur Zeit des Spätregens und des Frühregens. Der Herr ist es, der Gewitterwolken schafft und ihnen Regengüsse verleiht für jeglichen Pflanzenwuchs auf dem Felde. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, dass wir dich mit Recht unseren Vater heißen und nennen dürfen. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Es komme mit aller Macht. Treuer Gott, wir legen dir diese Versammlung in ganz besonderer Weise hin. Wir danken dir auch für die Verheißung des Vaters, die allen Kindern Gottes gilt. Allmächtiger Gott, der du geredet hast, du hast auch gewirkt, der du Verheißungen gabst, du warst es, der sie erfüllte. Treuer Gott, heute sind wir am Ende der Zeit, in der Zeit des Spätregens. O Gott, wie du am Anfang deinen Geist über alles Fleisch ausgegossen hast, so gieße auch jetzt deinen Geist über alles Fleisch aus. Und insbesondere über alle wahren Söhne und Töchter Gottes. Denn viele sind mit deinem Geiste gesalbt, lehnen aber dein Wort ab und hören nicht, was der Geist den Gemeinden sagt. Treuer Gott, inmitten all dieses Durcheinanders hast du eine herausgerufene, eine bluterkaufte Schar aus dem Wort und dem Geist geboren. Herr, ich danke dir dafür. Gemeinsam bitten wir dich um deinen Segen. Wir gedenken auch der beiden Fürbitten für unsere kranken Geschwister. Wir danken dir, dass Bruder Schumacher heute wieder hier sein kann. Wir danken dir für jeden, den du berührt hast. Herr, offenbare du dich heute als derselbe, als der, der mit Geist und Feuer tauft, als der rettende, heilende, wirkende, segnende, auferstandene und bald wiederkommende Herr. Wir stellen uns bewusst unter die Deckung deines Blutes und unter die Leitung deines Heiligen Geistes. Geliebter Herr, sollten heute Menschen zum ersten Mal hier sein, so rede in besonderer Weise zu ihren Herzen. Wir danken dir gemeinsam für alles. In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass wir hier sein können und sein Wort hören und glauben. Nicht nur hören, sondern von Herzen glauben. Eine innere Zustimmung zu jedem Worte Gottes ist nötig, nicht nur zu einigen Worten, die wir im Moment glauben oder fassen können, die wir schon immer gekannt oder gewusst haben. Es ist absolut notwendig, eine innere Zustimmung, ein Ja jedem Worte Gottes gegenüber zu haben, ehe es uns durch den Geist geoffenbart werden kann. Ich meine, das können wir alle bestätigen. Wenn wir nur von Bruder Brenhem gehört hätten, dass eine Verheißung besteht, dass ein Prophet kommen soll und dass Gott etwas tun wird vor der Wiederkunft des Herrn. Das war nur der erste Teil. Hätten wir nicht innerlich Ja dazu gesagt, hätten wir Gott nicht Recht gegeben, hätten wir Gott widersprochen, dann wären wir mit allen anderen den gleichen Weg gegangen und hätten über Gott und über Gottes Wort und über den Heiligen Geist Reden gehalten noch und noch und hätten nicht gewusst, wer Gott ist, hätten nicht gewusst, was der Geist den Gemeinden sagt, hätten um all die Geheimnisse Gottes überhaupt nicht gewusst. Und insofern bin ich dankbar, dass Bruder Sieg in wenigen Worten sehr, sehr viel zum Ausdruck gebracht hat. Menschen können tatsächlich über Heiligung, über den Heiligen Geist, über jedes biblische Thema, über die Endzeit, über die biblische Prophetie, sie können über alles Vorträge halten, bis es zu den Verheißungsworten kommt, die Gott seinem Volke für diese Zeit gegeben und für diese Zeit bestimmt hat. Plötzlich merkt man den Unterschied. Anstatt, dass die Leute sich dann freuen, dass Gott ein Wort der Verheißung an uns gerichtet und es erfüllt hat, werden sie böse und sagen, wir haben doch Gott und das genügt uns, um selig zu werden. Das hätten alle Johannes dem Täufer auch sagen können. Dich brauchen wir nicht. Wir haben Gott, wir haben die Gottesdienste. Aber Gott hatte ja gesagt, es wird ein Wegbereiter kommen. Eine Stimme wird in der Wüste zu hören sein, um dem Herrn den Weg zu bereiten. Also, nicht nur mit dem Munde zu bekennen, sondern von Herzen zu glauben und es in der Tat und Verwirklichung auf- und annehmen. Alles andere bleibt Theorie und führt zu einer ganz schrecklichen Enttäuschung am Ende unserer Glaubenslaufbahn. Ich hoffe, dass diese Bemerkungen keinem wehgetan haben, sondern uns behilflich sein können und sein werden, dass wir besser verstehen, welch eine Gnade es ist, in dieser Zeit von Gott begnadigt worden zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich gemäß der Schrift. Und das sagte damals Mose zu seinem Gott, der ihn gerufen hatte. Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen. Wenn Menschen Gnade vor Gott gefunden haben, dann werden sie seine Wege erkennen und darauf gehen. Auch ich habe Bemerkungen in genügendem Maße gehört, dass man den von Gott gesandten Propheten ablehnt und sagt, es ist ein anderer Zeitabschnitt und so weiter. Vertun wir uns nicht. Gott sendet seine Knechte und Propheten, um uns das Wort und den Willen Gottes zu offenbaren. Und dann haben wir nichts anderes mehr nötig, als den geoffenbarten Willen Gottes zu tun. Wir brauchen dann keinen mehr, der da jemanden ablöst und uns in eine ganz andere Richtung führt. Wir brauchen nur noch die Kraft des Heiligen Geistes, um den von Gott geoffenbarten Willen tatsächlich tun zu können. Mehr brauchen wir nicht. Aber leider, wie wir es ja alle wissen, geschieht auch alles andere in einem ganz reichen Maß. Und da wird uns eine Prüfung auferlegt, die wir um jeden Preis zu bestehen haben. Und ich wurde gerade vorhin an ein Wort erinnert, auf das wir heute Nachmittag noch kommen werden. Ich hatte es nie zuvor in dem Licht gesehen, in dem ich es gerade vor gut einer halben Stunde gesehen habe. Gott lässt Prüfungen auch über Menschen zu, die beides, die seines Geistes und seines Wortes teilhaftig geworden sind. Und wenn diese beiden Dinge zutreffen und sich die Menschen abwenden und ihre eigenen Wege gehen, dann ist es ausgeschlossen, wieder zurückzukommen zur Wahrheit. Es gibt eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Den Menschen, denen Gott sich offenbart, denen er sein Wort und damit seinen Willen offenbart, die möchte er ja in seinen Willen einfügen, an ihnen soll ja sein Wille geschehen. Und dazu müssen wir gehören, wollen wir gehören, und es ist notwendig, um in der Wahrheit geheiligt zu sein. Und sein Wort ist und bleibt die Wahrheit. Ich benötige bis zur Wiederkunft des Herrn keine weitere oder neue Offenbarung über irgendetwas. Ich benötige nur die Gnade Gottes, in seinem Worte bewahrt zu bleiben, um an allem, was Gott noch tun wird, teilzuhaben, wenn es geschieht. Und ich meine, das wird uns allen so gehen. Es gibt Leute, die haben ihre Ohren immer nur für irgendeine Sensation geöffnet. Und das bedeutet, dass sie Gottes Wort nicht verstanden haben. Lasst uns mit dem Propheten Jesaja mit dem 42. Kapitel beginnen. Heute ist ja das Pfingstfest und wir wünschten, dass der Herr seinen Geist in mächtiger Weise ausgießen könnte. Lasst uns ganz kurz feststellen, wie und auf welche Weise der Geist Gottes gewirkt hat. Jesaja 42, Vers 1. Siehe da, mein Knecht, an dem ich festhalte, mein Erwählter, an dem mein Herz wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, damit er das Recht zu den Völkern hinaustrage. Er wird nicht schreien, noch lärmen und seine Stimme nicht auf der Straße hören lassen. Ein geknicktes Rohr wird er nicht abbrechen und einen glimmenden Docht nicht auslöschen. Getreulich wird er das Recht kundtun. Er selbst wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden fest begründet hat. Die Meeresländer harren schon auf seine Weisung. Hier geht es hauptsächlich um diesen Ausspruch: Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, von dem hier in der Prophetie die Rede ist, wurde durch den Geist gezeugt und mit dem Geist erfüllt. Wir als Söhne und Töchter Gottes müssen durch den Geist Gottes wiedergeboren werden und mit dem Geist Gottes erfüllt werden. Damals, wir haben es gestern in Salzburg gelesen, und die Geschwister lassen euch auch alle herzlich grüßen. Damals, als unser Herr getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn herab. Der Himmel tat sich auf. Ihr könnt es alle im Matthäus-Evangelium nachlesen, aber vielleicht sollten wir es doch gemeinsam tun, damit ihr begreift, worum es geht. Matthäus Kapitel 3, Vers 16. Als Jesus aber getauft und soeben aus dem Wasser gestiegen war, siehe, da taten sich ihm die Himmel auf. Und er, Johannes, sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihm bleiben. Soweit dieses Wort Gottes. Der Himmel tat sich auf. Der Zugang zum Throne Gottes ist frei. Wir brauchen nicht mehr darum zu beten, dass der Himmel sich öffnet. Der Himmel ist geöffnet. Der Weg ist frei. Durch Golgatha, durch Jesus Christus ist das alles geschehen. In Jesaja 48 lesen wir in Vers 16, Jesaja 48, Vers 16. Tretet zu mir, vernehmt dieses: Ich habe von Anfang an nicht im Verborgenen geredet, nein, seit der Zeit, wo es vor sich geht, bin ich dabei gewesen. Jetzt aber hat Gott der Herr mich gesandt und seinen Geist. Ich, der Herr, dein Gott, bin es, der dich lehrt zu tun, was dir zum Heil dient, der dich auf dem Wege leitet, den du gehen sollst. Gott sendet immer beides, sein Wort und seinen Geist. Sein Wort muss da sein, damit der Geist durch das Wort ausrichten kann, was in dem Worte ausgesprochen wurde. Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe, wir wissen nicht wie lange. Aber in dem Moment, als das Wort erging, geschah es. Der Geist Gottes kann noch so lange über einem Menschen sein. Erst dann, wenn das Wort Gottes ergeht, wird der Geist Gottes das Wort zu einer göttlichen Realität machen können. Sonst gleicht der Geist Gottes oder die Ausgießung des Geistes wie einem mächtigen Regen. Kann die Erde allein durch Regen etwas hervorbringen? Nein, es muss eine Saat da sein. Ein Same muss gesät worden sein. In Matthäus 13 wird uns von dem guten Sämann gesagt, und das ist der Menschensohn. Das Wort Gottes ist der Same, und wir als der göttliche Same der Verheißung nehmen das Wort der göttlichen Verheißung auf, und dann kommt der Geist der Verheißung, um das Wort der göttlichen Verheißung in uns lebendig zu machen. Haben wir das verstanden? Es steht beides geschrieben, vom Wort der Verheißung und von der Verheißung des Vaters mit Bezug auf den Heiligen Geist. Wir sind nach dem, was Paulus an die Galater schreibt, wie Isaak Kinder der Verheißung. Und weil wir Kinder der Verheißung sind, glauben wir das Wort der göttlichen Verheißung und haben eine innere Zustimmung, ein völliges Ja in unseren Herzen zu dem Wort der göttlichen Verheißung. Dann kommt der Geist Gottes über uns, um dieses Wort lebendig zu machen. In Römer Kapitel 8 haben wir in drei verschiedenen Versen drei besondere Gedanken, die zum Ausdruck gebracht worden sind. Wir wollen sie eben lesen. Römer Kapitel 8, Vers 11. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen in euch wohnenden Geist. Es muss also Menschen auf Erden geben, bei der Wiederkunft Jesu Christi, die daran glauben, dass ihre sterblichen Leiber verwandelt werden nach dem Wort der Schrift, 1. Korinther 15, von Vers 51, dass das Sterbliche, die Unsterblichkeit und das Verwesliche, die Unverweslichkeit anziehen muss. Es werden bei der Wiederkunft Jesu Christi Menschen auf Erden sein, die an der Entrückung teilhaben werden. Voraussetzung für die Entrückung ist der Glaube an die Verwandlung unserer sterblichen Leiber. Denn Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Dieses Sterbliche muss von der Unsterblichkeit verschlungen, muss davon abgelöst werden. Dieses Wort spricht also von dem Augenblick der Verwandlung unserer sterblichen Leiber. Es genügt nicht nur, dass wir auf die Entrückung warten, wir müssen glauben, dass Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes uns nicht nur in unsere Seele, sondern auch unseren Leib verwandeln kann. Frag doch nicht, wie das geschehen soll. Das ist doch Gottes Aufgabe und Sache. Wenn ich es tun müsste, dann würde ich mir Sorgen machen, wie es getan werden soll. Aber Gott hat die gesamte Verantwortung übernommen. Jedoch, wie ein Mensch, der geheilt werden möchte, an die Verheißung glauben muss, dass der Herr unser Arzt ist und uns dem Körper nach schon geheilt hat, um dann die Heilung in Empfang nehmen zu können. So müssen wir als Menschen, die auf ihren Herrn warten, nicht nur glauben, dass er wiederkommt und dass eine Entrückung und vorher die Auferstehung stattfindet, sondern glauben, dass er unsere sterblichen Leiber lebendig machen wird durch seinen Geist, der in uns wohnt. Nicht durch eine neue Lehre über sieben Donner oder achtes Siegel, nein, sondern durch seinen in uns wohnenden Geist. Alles andere sind Dinge, die an der Wirklichkeit vorbeiführen. Und davor möge Gott uns bewahren. In wem wohnt der Geist Gottes? In denen, die das Wort der göttlichen Verheißung aufgenommen haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn es noch nicht geschehen ist, so wird es geschehen, so wahr Gott die Verheißung gegeben hat. Gott kann alles, aber lügen kann er nicht. Sein Mund ist der Mund der ewigen Wahrheit. Er hat in uns die lebendige Hoffnung geweckt, an der ersten Auferstehung teilzuhaben. Wir glauben, dass seine letzte Botschaft im letzten Gemeindezeitalter durch den letzten Botschafter ergangen ist. Wir glauben das Wort, wie es uns gepredigt und hinterlassen wurde, wagen es aber nicht und werden niemals etwas hinzufügen oder davon wegnehmen. Aber im Glauben möchten wir zunehmen. Wir möchten gefestigt werden und gestärkt. Immer gewisser werden, je näher dieser Tag rückt, um endlich auch eine von Gott gewirkte Freude in uns zu tragen auf das große Ereignis, auf das wir nun alle warten. Wenn ich heute fragen würde, wer freut sich von Herzen auf die Wiederkunft Jesu Christi, dann werden vielleicht nicht die meisten Hände hochgehen. Ob ihr das jetzt fassen könnt oder nicht, weiß ich nicht. Aber eines möchte ich sagen. Wenn ihr's nicht glauben könnt, so glaube ich für euch um des Wortes willen, weil ich weiß, dass Gott keine leeren Versprechungen machen kann, sondern zu seinem Worte stehen muss. Er kann sich die Sache nicht anders überlegen. Das sei ferne. Nein, es war in seinem Plan vor Grundlegung der Welt, dass wir als Söhne und Töchter Gottes bei ihm sein sollten. Im Übrigen, wer hat von euch schon die zweite Broschüre gelesen? Lasst mir eure Hände sehen. Aber ganz wenige, die meisten haben sie scheinbar noch nicht bekommen. Aber dann ist sie unterwegs. Sie ist versandt worden und wenn nicht, könnt ihr sie mitnehmen. Als nächstes möchte ich aus Römer, dem 8. Kapitel, Vers 14 lesen. Denn alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden, das sind oder die sind Söhne oder Kinder Gottes. Alle, die vom Geiste Gottes geleitet werden. Wohin leitet der Geist Gottes? Immer in das Wort Gottes hinein. Es ist eine absolute, unzertrennbare Verbindung zwischen Wort und Geist Gottes. Denn das Wort ist aus dem Geiste gehaucht, es ist Geist inspiriert. Ohne Geist gäbe es gar kein Wort. Und deshalb hat unser Herr gesagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Geistgewirktes Leben kommt nur durch das geistgewirkte Wort Gottes. Alles andere ist religiöse Schwingung, der wir uns irgendwie hingeben, eine Atmosphäre, die ja heute überall so schön gemacht werden kann. Daran fehlt es nicht. Und dort sieht man dann auch die Massen. Denn niemand wird etwas zu hören bekommen, das er zunächst mal verkraften müsste. Alles geht so schön sanft herunter und geht dann auch wieder seines Weges. Nein, Gott sendet sein Wort, um uns gesund zu machen. Er sandte seine Knechte und Propheten früh und spät. Und was schreibt der eine Prophet? Um das Volk wörtlich herauszuhauen. Ich weiß nicht, ob ich diese Stelle auf Anhieb aufschlagen kann. Ich weiß es entweder im Hosea oder im Amos. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich sie nicht. Es ist die Stelle, wo er sagt, nach 2 Tagen werde ich euch wieder zu mir rufen und aufnehmen. Dort spricht der Herr von dem, was durch das Wort seiner Knechte und Propheten ausgerichtet werden musste. Nämlich, dass sie mit dem Worte zuschlagen mussten. Sie wollten gar nicht, aber sie mussten. Ich schaue hier auf Hosea 14, aber das war es noch nicht. Es ist sicherlich ein an hier. Hosea Kapitel 6. Hosea 6 von Vers 1. Kommt, lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat uns zerrissen und wird uns auch wieder heilen. Er hat uns geschlagen und wird uns auch verbinden. Schon nach 2 Tagen wird er uns genesen lassen, am 3. uns wieder aufhelfen, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns denn zur Erkenntnis kommen, ja, der Erkenntnis des Herrn nachtrachten. Er wird so sicher erscheinen wie das Morgenlicht und wird über uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen, der das Land tränkt. Sicherlich meine ich noch eine andere Stelle. Ihr kennt aber alle, wer kennt die Heilige Schrift gut? Wer hat auch das Alte Testament schon mal gelesen? Ich hoffe alle, denn es ist alles Gottes heiliges Wort. Er sendet sein Wort, das war unser Gedanke, durch seine Knechte und Propheten. Und das Wort ist dann schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aber gerade dadurch werden wir herausgedrängt, abgesondert und werden plötzlich von allen Menschen missverstanden, weil wir den Weg Gottes gehen. Genauso ist es in dieser Zeit, wenn wir davon sprechen, dass Gott Bruder Branham mächtig gebraucht hat, sagen die größten Evangelisten Amen. Und viele anderen auch. Und wenn wir darüber oder das sagen würden, dass er wie ein Paulus gebraucht wurde, dann sagen sie, das stimmt. Und sie gehen noch weiter und sagen, er war der demütigste Mann, den wir in unserer Zeit mit unseren Augen gesehen haben. Wenn es aber dann da weitergeht und man sagt, hört mal, der Herr hat verheißen, oh, dann ist alle Gemütlichkeit zu Ende. Und ich frage euch, warum? Denn in dem Moment, wo alle Evangelisten und Prediger, die so gefeiert werden und sich feiern lassen, das anerkennen würden, dass Gott gemäß seinem Worte einen Propheten sandte, dann wüssten sie, dass seine Botschaft, die er aus dem Worte Gottes brachte, für sie verbindlich ist. Dass sie auch an sie gerichtet wurde. Und sie wollen ihr Gewissen beruhigen. Sie nehmen eine Tablette nach der anderen, aber sie gesunden nicht. Sie schlafen nur träumen dahin. Und wenn man sie wachrüttelt, dann möchten sie gern weiter schlafen. Aber Gott sei Dank, dass er uns diese erschütternde, zurechtweisende, einschneidende, gegen alle Erkenntnis, die bestanden hat, gerichtete Botschaft sandte, um uns von allem Religiösen herauszurufen und zu trennen und uns in den größten Verruf zu bringen, in den Menschen je gebracht werden können. Ihr mögt sagen, ja, das verstehe ich nicht. Soll ich's euch aus Lukas 6 vorlesen? Das ist eine Stelle, die mir gerade urplötzlich kommt. Und hier werde ich wohl sicher sein. Oh, mein Schreck. Hier meinte ich sicher zu sein. Wo steht die Stelle, die ich vor kurzem gelesen habe? Hier sind seine Brüder. Woher hat er das alles? Und sie wurden irre an ihm, denn sie sagten, wir kennen ihn und seine Brüder und seine Schwestern wohnen unter uns. Und sie alle wurden irre an ihm. Ist das vielleicht Lukas 4? Lukas 4 vielleicht, lasst uns sehen, ob es die Stelle ist. Von Vers 31. Er begab sich dann nach der galiläischen Stadt Kapernaum. Vielleicht brauche ich gar nicht alles zu lesen. Menschen nahmen seine Vollmacht wahr. Er hat getan, was kein anderer tun konnte. Und in Vers 34 steht, nein, es scheint auch noch nicht die Stelle zu sein. Bruder Schmidt, hilf mir. Du hast die Stelle mitgehört, als wir sie lasen. Da könnt ihr sehen, dass ich langsam alt werde. Früher habe ich mir all die Stellen so aus dem Ärmel geschüttelt. Wenn ihr es gefunden habt, könnt ihr es mir leise zurufen, denn das war eine der wichtigsten Stellen, weil die Menschen am Herrn tatsächlich irre geworden sind, obwohl sie das alles gesehen und gehört hatten. Ja, jetzt habe ich es aber doch. Markus 6. Und zwar Markus 6, Vers 3. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Jakobus, des Joses, des Judas und des Simon? Und leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? So wurden sie irre an ihm. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Menschen an unserem Herrn und Erlöser irre geworden sind? Einerseits sahen sie das, was er getan hat, und sie sprachen, nie hat ein Mensch geredet, wie dieser redet. Nie ist geschehen, was jetzt geschieht. Da waren sie geistlich ausgerichtet, aber plötzlich haben sie ihr Augenmerk auf das Irdische gerichtet, haben zu sich selber gesagt, ja, das ist doch der Sohn der Maria, den hatte die ja schon vorher, und dann noch diese Brüder hier, und dann seine Schwestern. Ja, und gerade dieser Mann, woher soll der nun all dieses haben? Und sie wurden irre. Wann wurden sie irre? Nicht, als sie gesegnet wurden, nicht, als sie geheilt wurden, nicht, als sie über alles Irdische hinweg sahen. Da lobten und priesen sie Gott und sagten, wahrlich, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Aber als sie menschlich dachten, menschlich argumentierten und Vergleiche zogen, wurden sie irre und uns sagten, ja, Moment mal, wie kann man das jetzt auf einen Nenner bringen? Sie wurden irre. Menschen, die gehört und gesehen haben. Und nicht nur irgendjemanden, sondern Jesus Christus selbst. Es kann passieren. Es geschah bei Bruder Brenhim. Und es kann bei mir und bei jedem Mann Gottes kann das geschehen. Dass Menschen irdische Vergleiche ziehen. Und sie sagen, ja, wie kann das denn sein? Und schon werden sie irre. Frage doch nicht nach dem, wie kann das sein? Werde dankbar, dass Gott geredet und gewirkt hat. Er lässt Dinge geschehen zu einem ganz bestimmten Zweck, den du und ich vielleicht selber noch gar nicht verstehen. Er spricht aber wohl dem, der sich nicht an mir ärgert. Und alle, die sich an ihm gestoßen haben, blieben zurück. Sie blieben zurück und folgten ihm nicht mehr. Sie wurden frommer, das stimmt. Sie wurden gerechter, das stimmt. Aber sie blieben zurück. Sie folgten ihm nicht mehr. Ihr Lieben, das sind ganz entscheidende Wahrheiten. Wir müssen unserem Herrn über Höhen und durch Tiefen bis ans Ende folgen. Ob wir eine Sache begreifen, ob wir sie nicht begreifen, wir müssen glauben, wenn wir vor Gott bestehen wollen. Alle, die glaubten, sind vorwärts gegangen. Und solange die Volksmenge den Herrn hörte, ihm glaubte und ohne Argumentation folgte, war alles in Ordnung. Plötzlich kamen die Argumente. Wer ist denn dieser? Woher hat er die Vollmacht? Woher die Weisheit? Wie kann er die Schrift so? Ja, und dann kam diese menschliche Brücke, der Vergleich. Ist das nicht der Sohn der Maria? Sind seine Brüder nicht hier? Wohnen seine Schwestern nicht hier? Wenn wir im Reiche Gottes menschliche Urteile fällen und menschliche Gedanken in uns aufnehmen, kann es uns passieren, dass wir zurückbleiben, auch wenn Gott uns gesegnet und geheilt und wenn wir sein Wort gehört haben. Das ist eine starke Lektion. Und die wollen und müssen wir uns alle wirklich zu Herzen nehmen. Wenn wir dem Herrn folgen, dann doch bis ans Ende. Amen. Und was sagt Paulus? Wir kennen von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Selbst wenn wir den Herrn nach dem Fleisch gekannt hätten, so kennen wir ihn jetzt nicht also. Wir sind in das Reich Gottes versetzt worden. Und Gott mag irdisch Dinge zulassen, die uns entweder ein Stolperstein sind oder eine Stufe, auf der wir höher steigen können. Es kann beides sein. Jesus Christus war den einen der Felsen des Ärgernisses, der Stein des Anstoßes, über den sie gestrauchelt und über den sie gefallen sind. Für die anderen war er das Gegenteil.
der Fels des Heils, der kostbare Eckstein, auf dem sie gegründet und auferbaut worden sind. Derselbe Herr, dasselbe Wort, die gleiche Botschaft, derselbe Dienst, kann den einen dieses und den anderen jenes sein. Und Paulus sagt, den einen sind wir ein Geruch des Lebens zum Leben und den anderen ein Geruch des Todes zum Tode. Und wer den Körper betrachtet, in dem ohnehin schon etwas Verwesung ist, der hat dann bald den Geruch des Todes. Wer aber die Seele, wer den Geist, wer das Göttliche betrachtet, der weiß, was Jesus gesagt hat. Johannes 5, 24. Dass wir vom Tode in das Leben hinübergegangen sind. Und was sagt unser Herr in Johannes Kapitel 11? Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Wenn du einem Sterblichen zu nahe kommst, und das sind wir alle, dann kann es uns passieren, dass da ein Geruch des Todes irgendwo zu spüren ist. Aber wenn wir die Gnade Gottes haben, einander nach dem zu beurteilen und zu betrachten, was Gott aus uns gemacht hat, dann werden wir über alles Vergängliche erhoben und sind in himmlische Örter versetzt und sagen Gott Dank und werden im Geiste auferbaut zu einer heiligen Behausung Gottes im Geist. Aber das ist notwendig. Wer auf das Irdische sieht, wird das Göttliche nicht erblicken. Aber wer das Göttliche vor Augen hat, wird das Irdische einfach nicht sehen können. Du kannst nur eines oder das andere haben und sehen. In Römer Kapitel 8, im 27. Vers steht, Römer Kapitel 8, Vers 27 steht, der aber, der die Herzen erforscht, versteht die Sprache des Geistes, weil dieser in einer dem Willen Gottes entsprechenden Weise für Heilige eintritt. Hier geht es um den Gedanken, die Sprache des Geistes zu verstehen. Menschen, die selber den Heiligen Geist in sich tragen, sprechen die Sprache des Geistes. Und die Sprache des Geistes ist immer die Sprache des Wortes Gottes. Geistlicher als Gott kann niemand sein. Das Eigenartige ist nur, dass die Menschen, die sich hier so geistlich vorkommen, die Sprache des Geistes gar nicht kennen, geschweige sprechen, noch haben sie Lust, an einem Sprachunterricht teilzunehmen, weil sie zu bequem sind. Die Sprache Gottes ist die Sprache des Geistes. Und die kannst du nicht erlernen. Der Geist, den wir empfangen, der Geist Gottes ist es, der in uns die Sprache Gottes spricht. Ob im Gebet, ob im Singen, ob im Predigen, worum es sich handeln mag, ein Mensch, der den Geist Gottes hat, wird die Sprache des Geistes sprechen. Er wird nicht aus seiner Überlegung reden, er wird Gottes Wort reden lassen, denn darin haben wir die Antwort. Das Wort in Römer 9 möchte ich weiterlesen. Römer 9, Vers 1 und 2. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Ich trage schweren Kummer und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Ihr könnt diese Schriftstelle weiterlesen. Hier hatte Paulus seine Volksgenossen, die Juden, vor Augen und war mit einem großen Schmerz erfüllt, weil sie den Tag der Gnadenheimsuchung Gottes nicht erkannt hatten. Diese göttliche Liebe für sein Volk hat in ihm einen tiefen Schmerz, es heißt sogar unaufhörlichen Schmerz, hervorgerufen. Vorher sagt er, mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Für mich ist das sehr wertvoll. Nicht nur, dass man etwas auswendig sagt, weil man es so empfindet, sondern weil es auf dem Worte Gottes gegründet ist. Und das will ich euch direkt zeigen, indem ich euch die Beweisführung dieses Gottesmannes vorlese. Im gleichen Kapitel, Römer 9, Vers 4. Sie sind ja doch Israeliten, denen der Sohnesstand und die Herrlichkeit Gottes und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen zuteil geworden sind, denen die Erzväter angehören, aus denen der Messias, dem Fleische nach, stammt, der da Gott über allem ist, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Was führt der Apostel hier aus? Er war um das Volk Gottes besorgt. Das Volk, mit dem Gott einen Bund geschlossen hatte, dem er Verheißungen gegeben hatte, die Gesetzgebung anvertraut hatte, den Gottesdienst übertragen hatte. Und Paulus musste zuschauen, wie sie alle ihre eigenen Wege gehen und den Plan Gottes und den Gnadentag Gottes nicht erkannt haben. Was ist heute mit uns? Wir sehen das Volk Gottes allgemein und es kommt keine Freude auf. Wir wissen, dass die Kinder Gottes in allen Denominationen zerstreut sind. Ich glaube das. Ich glaube das aus ganzer Überzeugung. Überall gibt es aufrichtige Menschen, aber sie haben den Tag der Gnadenheimsuchung Gottes nicht erkannt. Paulus sagt, das bezeugt mir der Heilige Geist. Er sieht Menschen, nach denen Gott die Arme den ganzen Tag ausgestreckt hatte. Er sieht Menschen, von denen Jesus sagte, O Jerusalem, Jerusalem, nicht New York oder Zürich oder Athen oder sonst wo, Jerusalem, mein Volk Israel, ihr, die Nachkommenschaft Abrahams, ich habe euch sammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Heute sind wir mit dem gleichen tiefen Schmerz behaftet. Ein Schmerz. Aber es bezeugt uns der Heilige Geist, dass alle, die Gott vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, sein Angesicht zu schauen, die werden herausgerufen und in seine Wahrheit eingeführt, darin gefestigt, gegründet und geheiligt und bewahrt bleiben an Geist, Seele und Leib bis zu dem Tage, wenn der Herr wiederkommen wird, um diese sterbliche Hülle in die Unsterblichkeit zu verwandeln. Was führte Paulus aus, als er diesen Schmerz zum Ausdruck brachte und sagte, das wird mir in meinem Gewissen durch den Heiligen Geist bezeugt? Er nimmt sofort Bezug auf das Wort Gottes und sagt, hört mal, mit euch hat Gott den Bund geschlossen. Ihr gehört in seinen Plan, in sein Programm und ihr wollt nicht. Ach, dass ich hinausgetan werden könnte, wenn ihr nur dann hineingetan würdet. So geht es mir nicht nur einmal, so geht es mir sehr oft. Was würde ich tun, um den Menschen zu helfen, die da ihre Gottesdienste haben, die da singen und beten und mit den schönsten Predigten am Willen Gottes vorbeigeführt werden? Das soll einen kein Schmerz ergreifen. Und das bezeugt mir der Heilige Geist, dass alle, die am Wort der Verheißung für diese Zeit vorbeigehen, die gehen an Gott vorbei und lassen sich nicht in sein Programm einfügen. Gott hat nur einen Plan, er hat nur ein Programm, und wer sich nicht hineinfügen lässt, der bleibt eben draußen. Und da werden wir mit einem ganz tiefen Schmerz erfüllt. Doch Gott kennt die Seinen und er wird sie herausrufen. Diejenigen, die bereits in der Wahrheit sind, die sollen sich Hebräer 6 einige Male durchlesen. Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das köstliche Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben. Belassen wir es mit dem Lesen dieses Wortes. Ihr könnt es ja später noch weiterlesen. Hier ist nichts ausgelassen worden, sondern alles findet Erwähnung. Die Erleuchtung, das teilhaftig geworden Sein des Heiligen Geistes, die himmlische Gabe geschmeckt, das köstliche Gotteswort aufgenommen und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt und sich dann abwenden. Das ist schlimmer und schrecklicher, als hätte man nie von Gott und der Gnade Gottes gehört. Menschen, die das alles erlebt haben und sich dann abwenden, aus welchem Grund auch immer, und sie haben immer einen Grund. Es gibt keinen Menschen, der euch nicht einen einleuchtenden Grund nennen kann. Und wenn er sagt, ich habe mich an den Bruder gestoßen, oder ich habe mich an der Schwester gestoßen, oder das hat Bruder Brennan nicht richtig gesagt, oder das hat Bruder Frank nicht richtig getan. Es gibt tausend und einen Grund, den wir angeben können, um auszusteigen. Aber das sage ich euch, all diese Gründe haben vor Gott keine Gültigkeit. Dein Glaube ist unabhängig von jedem Menschen. Und wenn er nicht unabhängig ist, dann war es höchste Zeit, dass er unabhängig geworden ist. Gott weiß genau, was er tut. Er will Menschen haben, die an ihn gebunden sind, die sein Wort glauben und tun, was er gesagt hat. In Titus Kapitel 3 wird uns so schön zusammenfassend gesagt, wozu der Heilige Geist gesandt wurde. Titus Kapitel 3 von Vers 4 bis 7. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters, erschienen war, da hat er uns nicht aufgrund von Werken der Gerechtigkeit, die wir unsererseits vollbracht hätten, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit, nach seiner Barmherzigkeit gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich auf uns ausgegossen hat durch unseren Retter Jesus Christus, damit wir durch seine Gnade gerecht gesprochen und unsere Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Hier ist von Wiedergeburt, von Erneuerung, aber auch von Ausgießung des Heiligen Geistes die Rede. In der Ausgießung des Heiligen Geistes ist ja alles enthalten. Die Wiedergeburt, die Erneuerung, alles, was dazu gehört, bis hin zur Salbung, zur Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, ist alles in der Ausgießung des Heiligen Geistes enthalten. Und so gewiss, Golgatha und die Auferstehung und die Himmelfahrt ein heilsgeschichtliches Ereignis war, So ist Pfingsten ein heilsgeschichtliches Ereignis, wie wir mit Christus gekreuzigt und gestorben sind, wie wir mit ihm begraben wurden und gemäß der Schrift mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind, so müssen wir auch glauben, dass er es ist, der uns mit Geist und Feuer tauft. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Nicht damit wir darüber predigen, dass wir ihn empfangen, dass wir Gott danken, wie wir Gott für Golgatha danken, wie wir Gott danken für alles, was für uns geschah. So müssen wir dem Herrn danken, auch für das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Du brauchst nicht mehr zu beten, ach Herr, würdest du für mich sterben? Nein. Du brauchst nur zu glauben, dass er für dich gestorben ist. Du brauchst auch nicht zu beten, Herr, würdest du auferstehen? Er ist auferstanden. Und du mit ihm. Du brauchst auch nicht zu beten, Herr, gieße deinen Geist aus. Wir brauchen nur noch zu beten, treuer Gott im Himmel, mache mich geschickt als dein Kind, deinen Geist, den du ausgegossen hast und der hier bleiben wird, bis unsere Leiber verwandelt wurden und wir mit hinaufgenommen werden, dass dieser Geist Gottes uns alle wirklich wie zu Pfingsten erfüllen könnte. Petrus hat keine Predigt gehalten. Die Gläubigen waren einmütig versammelt und der Heilige Geist kam herab. Nennt mir noch eine Bibelstelle, wo wieder ein Brausen vom Himmel kam und nein, das kam ein einziges Mal. Aber ich kann euch viele Stellen zeigen, wo derselbe Heilige Geist, der zu Pfingsten mit einem mächtigen Brausen herabkam, die gläubig gewordenen in derselben Weise erfüllte, wie damals am Anfang. Stimmt das? Und als Petrus sich da rechtfertigen musste, hat er es gesagt, wie kann jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft würden, die den Heiligen Geist ebenso empfangen haben, wie wir am Anfang. Es steht nichts mehr von Brausen, aber derselbe Heilige Geist, die gleichen Auswirkungen, dieselbe Vollmacht, die gleiche Salbung, Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe. Ich sage euch eins, wenn wir heute Gott für die Ausgießung seines Geistes über uns und über sein gesamtes Volk von Herzen aus Überzeugung danken können, dann wird sie uns zuteil werden. Wann erlebst du Golgatha? Doch nicht solange du bittest und bettelst, sondern bis du dich zur Glaubensgewissheit durchgerungen hast und plötzlich Jesus am Kreuze im Glauben erblickst. Und dann wirst du heil zu derselbigen Stund. So ist es auch mit der Geistesaufnahme. Ich weiß, wenn man sie sofort empfängt, indem man gläubig wird oder ein paar Tage später, dann ist das wesentlich einfacher, als wenn das erst viel später geschieht. Vor Jahren war es noch so, dass das alles zusammengehörte. Das Gläubigwerden, das Getauftwerden, Wassertaufe und Geistestaufe, alles gehörte ganz eng zusammen. Ich tröste mich damit, Gott weiß und kennt mein Herz, dass wir jetzt in einem prophetischen Zeitalter leben und dass Gott nicht mehr will, dass eine mit dieser Sache, der andere mit jener loslegt, dass wir alle in aller Ruhe Gottes heiliges Wort als Samen aufnehmen, in diese absolute göttliche Einmütigkeit gebracht werden, um dann in einem Geiste, in einem Glauben, unter der Herrschaft des einen Herrn Jesus Christus, einmütig unseren gemeinsamen Weg mit Gott gehen können. Wenn ihr Zweifel daran habt, dann stelle ich euch folgende Gegenfrage. In wie viele Richtungen gehen heute alle diejenigen, die mit dem Munde bekennen, den Heiligen Geist empfangen zu haben? Bis hin zur charismatischen Bewegung, bis hin nach Rom. Es gibt doch heute eine katholische Pfingstbewegung. Ganz offiziell steht schwarz auf weiß in einem Abriss der Kirchengeschichte neuesten Datums. Ja, aber wo ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Wo sind diejenigen, die das Wort des Herrn wirklich glauben und aufnehmen? Wenn Gott mit uns einen solchen Weg geht, dann wollen wir dankbar dafür sein. Und dann wird es nicht nur eine Salbung in unserem zweiten Bereich, nämlich in unserem Geiste sein, dann wird es eine Versiegelung in unserer Seele sein. Und darauf kommt es an. Viele sind gesalbt worden, haben mächtige Taten getan und tun sie weiterhin. Aber wohin gehen sie? An dem, was Gott verheißen hat, gehen sie vorbei. Die beiden Stellen aus Epheser Kapitel 1, Vers 13 und die Stelle aus Epheser 4, Vers 30, brauche ich nicht mehr zu lesen, die kennt ihr alle. Nämlich von der Versiegelung. Was wird versiegelt? Was spricht Gott zu dem Propheten Jesaja oder durch ihn? Versiegle mein Wort in meinen Jüngern. Dann Daniel 12. Versiegle das Buch bis zur Endzeit. Dann Offenbarung 5, ein Buch mit den 7 Siegeln versiegelt. Und dann in Offenbarung 10, ein geöffnetes, ein aufgeschlagenes Buch. Gott hat Menschen in der letzten Generation, die nicht nur glückselige Gefühle haben, die nicht nur gesalbt werden mit dem Heiligen Geist, sondern Menschen, die versiegelt werden. Aber die Versiegelung kann erst dann stattfinden, wenn das Göttliche, das ewig bestehen bleibt, in dir geboren werden konnte. Daher steht geschrieben, dass wir versiegelt wurden, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen haben. Wie gesagt, ich wollte es nicht lesen, aber vielleicht ist es doch besser. Epheser, Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit. Merkt ihr, worum es geht? Im Evangelium, in den Propheten, überall ist das Wort der Wahrheit enthalten. Im Alten und im Neuen Testament. Ihr seid versiegelt worden, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Unterpfand für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Weißt du, was in dir und mir versiegelt wird? Das Göttliche, das der Herr in der bluterkauften Schar durch sein Wort und durch seinen Geist hat tun können. Und wenn es in dir und in mir geschah, dann wirst du und ich mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt. Hier ist wieder das Wort verheißen. Also fassen wir zusammen. Es gibt ein Wort der göttlichen Verheißung. Es gibt Menschen, die die Verheißungen Gottes gläubig aufnehmen. Und es ist der verheißene Heilige Geist, der bei denen, die das Wort der göttlichen Verheißung glauben, nicht nur eine Salbung ist, nicht nur eine Ausrüstung zum Dienst, sondern eine Versiegelung. Und das bedeutet, wer versiegelt wurde, der ist unantastbar bis zu seinem Bestimmungsort. Er bleibt für Gott erhalten, bis er vom Glauben zum Schauen kommt. Wer eine Salbung hat, der kann sie heute haben. Morgen kann der Herr zu ihm sagen, ich kenne dich nicht, weichet von mir, ihr Übeltäter. Trotz Teufelaustreibung, trotz Weissagung, trotz Wunder getan, der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Und ich sage, in deinem Namen haben wir doch alles getan. Das hat an der Sache selber nichts geändert. Wir merken, worauf es ankommt. Nicht nur mit der breiten Masse mitzugehen, mitzujauchzen, wenn gejauchzt wird und zu singen, wenn gesungen wird, sondern mit Gott zu gehen. Und mit Gott geht nur der, der das Wort Gottes für diese Zeit in sich aufnimmt. Damit bezeugt er den ersten Respekt vor dem allmächtigen Gott, oder nicht? Wer an dem, was Gott verheißen hat, vorbeigeht? Ja, wo hat der denn Ehre? Wo ehrt der Gott? Der ehrt Menschen, der ehrt sich selber. Wer Gott ehrt, glaubt sein Wort. Und wer Ehrfurcht hat vor Gott, hat Ehrfurcht vor seinem Wort. Und was spricht Gott durch den Propheten Jesaja? Ich wohne bei denen, die zerschlagenen Herzens und demütigen Geistes sind, bei denen, die da erzittern beim Gedanken an mein Wort. Heute kann man den größten sogenannten Evangelisten und Gottesmännern das herrlichste Wort vorlesen. Sie erzittern gar nicht. Sie haben ein mitleidiges Lächeln und schauen dich an oder mich und denken, naja, die sind ja naiv genug, um das zu glauben. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit. Ehe Gott mit uns weitergehen kann, muss diese Furcht Gottes Einkehr gehalten haben. Wohl dem Menschen, der heute noch erzittert, allein im Gedanken an sein Wort, an das Wort Gottes und in heiliger Ehrfurcht das aufnimmt, was er gesagt hat. Wie damals an jenem ersten Pfingsttage, so ist im Laufe der fast 2000 Jahre der Heilige Geist über alle gekommen, die gläubig geworden sind. Möge der Herr einen wirklichen Anfang machen können, dass wir uns ihm in völliger Weise zur Verfügung stehen, von Herzen daran glauben, gerechtfertigt worden zu sein durch den einen Heiligen und Gerechten, der unseren Platz eingenommen hat und sein Blut zur Sühne vergoss. Glauben, dass wir in ihm, der sich für uns heiligen ließ, in seinem Wort geheiligt worden sind. Glauben, dass wir mit ihm in der Herrlichkeit sein werden. Auch glauben, dass er uns seinen Heiligen Geist schon gegeben hat. Er ist ausgegossen worden. Ich wiederhole mich da gern und komme damit zum Schluss. So wie wir dem Herrn danken dürfen im Glauben, dass wir mit ihm gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind und mit ihm in die Himmelswelt versetzt wurden, lasst uns auch glauben, dass er es ist, von dem Johannes sagte, ich bin nicht wert, ihm die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Jesus Christus ist heute hier, um das an dir und mir zu tun. Wie er hier ist, um Befreiung zu schenken, Erlösung zu schenken, die schon längst geschenkt wurde. So ist er hier, um uns seinen Geist zu schenken, den er schon längst geschenkt hat, mit dem Unterschied, dass du es jetzt ganz persönlich für dich im Glauben in Anspruch nimmst und es zu deinem persönlichen Gott erleben werden lässt. Die Lehre oder das Ereignis von Pfingsten ist keine Lehre, sondern ein Erlebnis mit Gott. Können wir es alle glauben? Wenn wir heute dem Herrn aufrichtig danken, wie für Golgatha, für die Vergebung, für das Heil, für die Gnade, für alles, was er uns geschenkt hat. Es ist uns zuteil geworden. Ihm wollen wir danken, dass er uns mit Geist und Feuer getauft hat. Und dankt ihm. Und ihr werdet sehen, der Heilige Geist wird einfach in uns hineinkommen und plötzlich aus uns herausströmen. Denn Jesus sagte in Johannes 7 von Vers 36 am letzten Tage des Festes, wenn der Geist kommen wird, er wird in euch zu einer Quelle werden, die in das ewige Leben sprudelt. In uns soll eine Quelle aufbrechen. Und zwar heute wollen wir Gott danken, dass auch Pfingsten wie Golgatha und Auferstehung uns gehört und dass wir es mit Gott erlebt haben. Und es wird uns zuteil werden. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. O Herr, segne alle. Komm mit deinem Geist, komm mit deiner Kraft über deine bluterkaufte Schar. Möge dein Wort mächtig wirksam sein und dein heiliger Geist in der bluterkauften Schar. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. Halleluja. Ach, dank doch heute dem Herrn einmal so von Herzen. Öffnet euren Mund, ganz gleich, wer neben euch steht, ob Mann, ob Frau, ob Vater oder Mutter, ob Kind, ob Sohn, ob Tochter, danken wir dem Herrn gemeinsam. Großes hat er an uns getan. Halleluja! Halleluja! Herr, wir danken dir. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Ja, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Halleluja! Er hat mein Leben vom Verderben erlöst und uns gekrönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit, hat uns sein Wort und seinen Willen geoffenbart und leitet uns durch seinen Heiligen Geist und erfüllt uns und versiegelt uns auf den Tag unserer Leibeserlösung. Halleluja! Herr, mach dein Volk fröhlich, schenk dankbare Herzen. Wir danken dir dafür, dass du es tust. Halleluja! Schenk einen mächtigen Durchbruch, einen Durchbruch deines Heiligen Geistes und deines Wortes unter deinem Volke. Wir danken dir und wir beten dich an. Halleluja! Sagen wir doch gemeinsam Halleluja! 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 Sagen wir gemeinsam Preis sei Gott! Preis sei Gott! Halleluja! 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 O Herr, treuer Gott, löse uns von der Erde, mach uns völlig frei, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja! Da wird gelobt, da wird gepriesen in alten und neuen Zungen. Da wird gesungen. Halleluja! Oh, wir danken dir, dass wir Pfingsten nicht nur feiern, sondern erleben dürfen. Halleluja! Halleluja! Sagt es dem Herrn, Herr, ich darf mein Pfingsten erleben. Halleluja! 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 Preis sei Gott! So wie ich meine Erlösung, meine Vergebung erlebt habe, darf ich mein Pfingsten erleben. Eine Bestätigung Gottes, dass ich angenommen und begnadigt wurde. O Herr, Dank sei dir, Preis und Ruhm deinem herrlichen Namen. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Preis sei Gott. Halleluja. O Gott. Allmächtiger Gott. Habe innigen Dank für das, was du schon getan hast. Und für das, was du noch tun wirst. Geliebter Herr, erhalte uns und bewahre uns unter deinem Blut und in deinem Wort und unter der Leitung deines Heiligen Geistes. Geliebter Herr, wir wünschen uns in Kürze deinen ausgestreckten Arm zu sehen. Halleluja! Wie in biblischen Tagen, in der Zeit des Frühregens, so soll es geschehen am Ende der Tage, während der Zeit des Spätregens, dass Gottes Geist fällt, dass Gottes Wort wirkt, ja ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde zusammenfügst, ausrüstest, versiegelst, ja vollendest auf den Tag deiner Wiederkunft. Halleluja! O Herr, wie wünschte ich, dass alle deine Freude in ihrem Herzen hätten, deinen Frieden, dein Heil, deinen Segen, deine Gnade und deinen Heiligen Geist. Und wir danken und deinen Namen rühmen, weil du Großes an uns getan hast. Wenn wir schweigen, dann werden die Steine schreien. Hosianna sei dem Herrn, Hosianna sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Halleluja. Wir danken dir und wir preisen dich und wir beten dich an. Halleluja. 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 Preise unserem Gott. In Jesu heiligem Namen. Amen.